Ihr hört Comic Review Ausgabe 182 mit dem Buch Winterwelt Band 2 – Die Gestrandeten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. In dieser Ausgabe geht es um Winterwelt, den zweiten Band des neuen Handlungsstranges, der im Prinzip 30 Jahre später nicht spielt, aber 30 Jahre später gegenüber Winterwelt Classic geschrieben wurde und nun bei IDW erschienen ist, beziehungsweise hat sich CrossCult diese fantastische Serie ins Boot geholt. Und nachdem ich von Winterwelt Classic, die genauso wie die neueren Teile von Chuck Dixon geschrieben worden sind, aber mit der Besonderheit von Jorge Safino gezeichnet, so begeistert war, finde ich es halt spannend, eben auch so diese neue Inkarnation unter diesen neuen Zeichnern zu sehen. In diesem Buch sind es in der Tat sogar gleich zwei. Zum einen ist es Thomas Giorello, wobei, wie gesagt, der erste Handlungsstrang, die erste Geschichte, die quasi diesen Abschluss bildet zu La Niña. Die entsprechenden Besprechungen werde ich dann noch einmal verlinken. Und Tommy Lee Edwards, der, man könnte fast sagen, so ein One-Shot gezeichnet hatte, der es wirklich in sich hat. Eines vorweg, weil das manchmal vielleicht auch die hier entsprechenden Hörer interessiert, muss ich jetzt notwendigerweise unbedingt zum Beispiel den Vorgänger gelesen haben. Handlungstechnisch ist es die Fortsetzung, aber man muss jetzt Winterwelt Band 1 La Niña nicht unbedingt gelesen haben, um mit diesem Buch auch seine Freude zu haben. Wobei ich sagen muss, natürlich nimmt man sich in diesem Fall immer einiges an Erzählfreude, an Erzählspaß. Auf der anderen Seite ist jetzt im direkten Vergleich so dieser erste Teil dieses Buches, der quasi die losen Handlungsfäden zum Teil auch aus dem Winterwelt Classic nochmal aufgreift, Winterwelt La Niña natürlich auch, zu einem gewissen Ende bringt. Für mich ein wenig, sagen wir mal, übereilt, etwas schnell. Hingegen ist dann dieser One-Shot, also dieses eine Heft, das so, naja, sagen wir mal so, aus dem Kontext herausgenommen der eigentlichen Geschichte, also Waynes Geschichte heißt sie, ein in meinen Augen extrem starkes Heft ist, das dieses Niveau dieses Buches noch einmal für mich zumindest deutlich nach oben reißt, weil es so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von Wayne beleuchtet. Wir erinnern uns, es gibt im Prinzip zwei Hauptcharaktere, also zwei menschliche Hauptcharaktere, Scully, den wir schon aus Winterwelt, dem Classic kennen, der dann Wayne, ein ja, Mädchen, Jugendliche, also noch nicht allzu alt, also hier wird dann auch thematisiert, was zwischen den Zeilen immer so ein bisschen mitschwang die letzte Zeit, also in den letzten Ausgaben, wo man sich sagte, okay, zwischen den beiden könnte etwas passieren. Hier kommt ein Charakter, der in Winterwelt 1 bereits, sagen wir mal so, kurz am Rand gestreift worden ist, wird hier quasi ins Zentrum, in den Kern dieser Handlung mitgeworfen und da wird dann auch rein gefühlstechnisch beziehungsweise wie die einzelnen Charaktere zueinander stehen etwas deutlicher und macht das ein bisschen klarer. Natürlich spielt auch Rara, der Dax, wieder eine entscheidende Rolle in diesem Buch, aber der besondere Reiz dieser Geschichte ist zum einen dieses Endzeit-Szenario, was natürlich wieder hier vorherrscht. Mein erster großer Einstieg war in diesem Zusammenhang Whiteout von Greg Rucka und Steve Leiber, wobei Steve Leiber hier einen wirklich für mich damals sehr eigenen Zeichenstil geprägt hat. Whiteout 1 und 2 gab es auch bei CrossCult, ist leider aus dem Programm herausgenommen, heißt aber nicht, dass man es trotzdem vielleicht bei dem ein oder anderen Comicladen seines Vertrauens beziehungsweise im Antiquariat noch erhält. Also mein Tipp ist es, solltet ihr unter einer dieser Bücher, das sind insgesamt zwei, wobei gefühlt auch der erste Band der stärkste ist, wobei beide halt inhaltlich so ein bisschen zusammenpassen. Also sollte er euch unter die Finger geraten, nehmt es mit. Ich finde es schade, dass es bei CrossCult aus dem Programm herausgenommen worden ist, dass es offensichtlich nicht so gut lief, wie es hätte laufen sollen oder einfach, sagen wir mal, der Markt gesättigt war. Ich weiß es nicht. Da war es so, dass mich neben der eigentlichen Geschichte, der kein Endzeit-Szenario war, so wie es bei Winterwelt ist, sondern eher so diese Winterwelt dargestellt hat. Also es war so an der, ich sage es mal, was war es, an der Antarktis, eine Forschungsstation und da passiert etwas und ich hatte dann ein Interview gesehen oder gelesen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, von Steve Leiber, wie er so herangegangen ist an dieses Schwarz-Weiß-Artwork, das er hier abgeliefert hat, und das ist einfach phänomenal. Also mit wie viel Techniken er da gearbeitet hat, also mit Auskratzen, so mit Zahnbürsten weiß über seine Zeichnungen sprühen und sowas. Einfach so diese Dimension von Schnee, die einen an der Antarktis logischerweise nun einmal erschlägt, sind wir ja in Europa gar nicht mehr gewöhnt, so viel Schnee. Also dieses Bild, wo man sich sagt, also da ist einfach gar nicht so viel an Potenzial vorhanden, hat er dann aufgegriffen und hat es gemacht. Zeitlich gesehen ist das ja nach dem eigentlichen Winterworld Classics erschienen. Wie gesagt, also Winterworld Classic ist ja nun ein Ding, was 30 Jahre alt ist, aber trotzdem hat es die gleiche Faszination in meinen Augen und das macht diesen besonderen Reiz aus. Im ersten Moment war ich ja dann so, ich sage jetzt mal, ein wenig enttäuscht davon, dass diese Neuauflage von Winterwelt so ein bisschen mit der Zeit gegangen ist und es eben nicht mehr auf Schwarz-Weiß beruhen lässt, sondern halt farblich entsprechend hervorhebt. Wobei ich sagen muss, in der Zwischenzeit ist dann die Umsetzung halt ziemlich gut gelungen. Ich meine, bis zu einem gewissen Grade ist dieses ganz kühle, düstere Bild dieser Zeit, dieser, in dem Fall ist es ja so eine Postapokalypse, also irgendwas ist passiert, die ganze Welt ist in Schnee, es gibt nur noch wenige Regionen, das haben wir dann ja auch in La Niña gesehen, die halt einfach Wärme und Pflanzen und Sonne kennen, und in Winterwelt Classic war es ja auch so, das ist das große Finale, dass es eben nur unter bestimmten Umständen möglich ist, überhaupt ein, ja, Pflanzenwachstum zu ermöglichen. Und diese ganzen Szenarien, die sich da Dixon ausgedacht hatte, die sind wirklich sehr faszinierend. Und Dixon hat es halt in meinen Augen wie kein Zweiter, oder beherrscht es wie kein Zweiter, eben auch so eine, ja, für uns wahrscheinlich sehr unvorstellbaren Szenarien zu erschaffen und da sein kreatives Potenzial zu entfalten. Kleine Trivia am Rande, weil es zumindest im Moment in aller Munde ist, Chuck Dixon hat auch für Star Wars mal was abgeliefert, als halt Star Wars noch, also im Franchise von Dark Horse war, und also wie gesagt, wer da noch ein bisschen mehr lesen will, er ist halt so ein Meister dessen, was man so, ja, so Sci-Fi-Apokalypse betiteln könnte. So, zurück zu dieser eigenen Geschichte, was ich, wie gesagt, auf der einen Seite schön finde, ich habe so das Gefühl, dass Chuck Dixon, zumindest in diesem Band, kommt es mir so vor, vielleicht nicht mehr ganz mit den Charakteren wusste, wohin oder in welche Richtung er gehen sollte. Dieses Szenario ist halt insofern immer noch einprägsam, da es auch hier in diesem Handlungsstrang, der im Buch zumindest mit Die Gestrandeten, also dieser Handlungsstrang Die Gestrandeten, sind ja im Original auch mehrere Hefte gewesen, betitelt ist, fängt so an, dass man unsere beiden Protagonisten, die jetzt nun quasi zu Fuß unterwegs sind, weil ihr Gefährt in La Niña geklaut worden ist, also Scully und Wayne und Rara suchen quasi die Diebin und wandern so durch die Einöde. Und da kommt ein neuer, ja, sagen wir mal so, neuer alter Bekannter wieder mit ins Spiel, den wir schon lange vermisst haben, wo ich eigentlich so darauf spekuliert hatte, dass er zumindest schon im letzten Buch auftauchte, ist dort aber relativ lange unbedeutend gewesen. Der taucht hier auf. Es gibt dann, sagen wir mal so, einen, ja, man könnte fast sagen, so ein Aufeinandertreffen der beiden, da verrät man wahrscheinlich nicht zu viel. Und es entwickelt sich in eine gewisse Richtung. Für mich insgesamt der Teil, ich weiß nicht, ob der auf Drängen der Fans hier mit reingenommen worden ist, ob Chuck Dixon eigentlich dort gar nicht so viel mehr angedacht hatte, ob er das so quasi als losen Faden im Raum liegen lassen wollte, ob das so Fanservice ist, ich weiß es nicht. Ich fand jedenfalls die Einführung des Charakters nicht schlecht, obwohl es in diesem Buch natürlich auch einen Handlungsstrang gibt, wo er, ja, sagen wir mal so, zwei in der Eiswüste zurücklässt, die dann logischerweise halt einem Schicksal entgegenstreben, was man am Anfang gar nicht so gedacht hätte, aber das ist passiert halt dann. Also wenn ihr es lest, werdet ihr wissen, was ich meine. Auf der anderen Seite, er, diese eine Figur, natürlich der toughste ohnehin ist, und natürlich auch unser Scully, der hier irgendwie es immer schafft zu überleben und immer am Leben zu bleiben. Ich meine, das ist auch kein Geheimnis, diese Serie wäre halt ohne Scully und Wayne nur halb so viel wert. Aber hier entwickelt sich in diesem Band zumindest eher so ein, geht die Geschichte eher so ein bisschen in Richtung Drama. Ich hatte ja schon gesagt, also diese unbekannte Figur, diese weibliche unbekannte Figur, die mit ins Boot geholt wird, dann Scully und Wayne und dieses ganze Drumherum und auch dieser kleine Handlungsstrang, der so ein bisschen an dieser Figur mithängt, also an dieser neuen weiblichen Figur, wird dann hinten raus für mein Gefühl zu schnell ein wenig, naja, zu Ende gebracht. Also da fehlt mir so ein wenig die Tiefe der Handlung. Natürlich ist es am Ende auch wieder so, und wenn ich, das ist mal ein bisschen kompliziert, ganz ehrlich, da bei IDW recht schlau draus zu werden, was da im Moment so die aktuellen Hefte sind. Die Serie geht weiter. Insofern denke ich mal, dass in naher Zukunft auch, wenn die Verkaufszahlen zumindest bei CrossCult stimmen, da noch mehr kommen wird. Was mich freuen würde da, auch wenn ich sage, dieses Buch jetzt im Verhältnis zu den anderen eher so, was die Hauptgeschichte angeht, eher das Schwächere, wobei, wie gesagt, das wieder aufgehoben wird durch diesen ja, One-Shot, dieses eine Single-Issue, also einzelne Heftausgabe, Waynes Geschichte, die in meinen Augen richtig, richtig gut gemacht worden ist, die auch vom Artwork her, nicht, dass der die Gestrandeten, also der erste Teil oder die ersten drei Viertel dieses Buches jetzt schlecht wären oder sowas. Thomas Giorello, der beherrscht es auch wieder eher so Richtung Retro. Also wenn man es nicht wüsste, könnte man fast vermuten, dass das Artwork also sehr dem Stil von Jorge Safino entspricht, also auch mit diesem Crosshatching, also dieses Kreuzschraffuren und diese Tiefe. Also dieses Artwork hätte ich in dem Fall wirklich ganz gerne einmal mal auch in seiner Urgestalt ohne Kolorierung gesehen, weil ich denke, das hätte es durchaus hergegeben. Im Kern ist der erste Teil der Handlung auch wieder so ein Schritt in Richtung, sagen wir mal Mad Max. Also es ist aber dieses Endzeit-Szenario, dieses Thema per se. Trotzdem eine nette Geschichte mit einer Auflösung, die, man würde wahrscheinlich sagen, so Deus Ex Machina-mäßig, also der Autor, wie gesagt, es wirkt am Ende halt etwas übereilt für meinen Geschmack. Also was sonst über mehrere Hefte so ein bisschen ausgebaut wird, die Handlung ist hier relativ rasch abgeschlossen. Ich hatte es ja schon gesagt, ich wiederhole mich da wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Hingegen merkt man, dass auch wenn es nur ein Heft ist, eben Waynes Geschichte so ein Tempo hat, das sich Zeit nimmt beim Erzählen vom Artwork, dem, ich sage es mal, Jorge Safinos nicht unbedingt entspricht. Also schon ein sehr eigenes, ein sehr modernes Artwork hat und in dem Fall hat halt Tommy Lee Edwards, der auch das Cover zu dieser Ausgabe von CrossCult gezeichnet hat, einen tollen Stil, die Sachen düster darzustellen. In dem Fall ist es zwar auch so ein bisschen Außenwelt, es hat auch so etwas das Gefühl von Schnee, was hier aber gar nicht so aufkommt, da der Schwerpunkt dieses Handlungsstranges eher unter der Welt, also unter der Erde ist, unter der Welt, unter der Erde und auch eine ganz neue Dimension hat. Also mir hat der Teil insofern gut gefallen, da er diese Hintergrundgeschichte, wo ich bisher auch gar nicht so dieses Bedürfnis hatte, dass ich sage, ich muss jetzt ein bisschen mehr über Wayne erfahren, also diesen weiblichen Protagonisten, habe ich dann das Gefühl, das ist ein lohnendes Kapitel und auch nicht nur daher erzählt, um irgendwas zu füllen, sondern es hat halt also es ist wirklich so einen melancholischen, aber angenehm melancholischen Touch bei der ganzen Geschichte, der mir sehr, sehr gut gefällt und auch an sich so ist es dem Autor gut gelungen, also in dem Fall ist es ja trotzdem der Autor Chuck Dixon, das in ein Setting reinzubringen, dass es halt auch nicht so aufgesetzt wirkt. Also das Anfang und Ende finde ich toll. Ich finde auch die Pointe dann, wie es aufgelöst wird oder beziehungsweise wie es quasi wieder zurückgeworfen wird, diese Geschichte in den aktuellen Handlungsstrang, wirklich gelungen, gefällt mir sehr gut. Am Ende gibt es noch so einen kleinen Bonusteil. Es gibt noch ein paar, diese Single-Issue-Variant-Cover von verschiedenen Autoren beziehungsweise Zeichnern in dem Fall, die auch zeigen, dass es hier wirklich noch sehr viel gutes Potenzial gibt. Und um einen zu nennen, diesen Butch Goose, der hat eines meiner Lieblingscover in dem Fall gezeichnet, weil es eben auch nur schwarz-weiß ist und so diese ganze Dominanz, also diese ganze Härte dieser Welt zum Ausdruck bringt, obwohl man eigentlich nur ihn, Wayne, sieht im Hintergrund, aber noch so dunkle Augen leuchten. Und dann gibt es nochmal einen Teil, der ist auch wieder vielleicht für diesen geneigten Comic-Nerd interessant, also so quasi von dem ersten groben Skizzen dann hin zu dem fertigen Produkt, also wo die Sprechblasen nur mit Zahlen, also der Text noch nicht drin ist. Und dann sieht man aber auch, wie sich dann auch so dieser Fokus auf einzelne Charaktere dann nochmal leicht verändert, wie auf der anderen Seite auch Details rausgenommen worden sind. Keine Ahnung warum. Also es gibt in diesem Buch dann irgendwann so einen Hinweis, ich sage es mal, auf Huckleberry Finn, der zwar vom Text her erkenntlich ist, es ist leicht abgewandelt, es ist nicht diese Urfassung von Huckleberry Finn. Im Original ist es noch als solches zumindest zum Teil zu erkennen auf dem Buch, dass Wayne liest, steht dann eben Barry Finn und im fertigen Artwork ist dieses dann einer blanken Seite, also einem blanken Buchcover gewichen. Würde mich mal interessieren, aus welchen Gründen das gemacht worden ist. Finde ich ein bisschen schade. Hätte der ganzen Geschichte noch ein bisschen Tiefe gegeben. Aber das ist nicht alles, sondern man sieht auch, wie so aus dieser groben Idee ich zeige jetzt die und die Person in der Nahaufnahme oder auch nicht. Und wie dann im fertigen Artwork entweder man an bestimmte Personen noch etwas näher heranzoomt beziehungsweise weiter weggeht, um diesem ganzen Artwork ein bisschen mehr Raum zu geben oder Details einfließen zu lassen, die ansonsten nicht gepasst hätten. Ist für mich immer hochinteressant, das zu sehen, wie sich dann auch so die Stimmung oder die Wahrnehmung dieser Szene ändert. Es ist nicht viel, es sind nur zwei Seiten, wobei auf den Seiten halt jeweils drei Seiten jeweils abgedruckt sind, so von der groben Skizze zum fertigen, geinkten Grundartwork und natürlich dem fertig kolorierten Artwork. Wobei auch hier wieder für mich spannend zu sehen ist, wie man so aus diesem Schwarz-Weiß-Artwork dann mit der Farbe noch Stimmung herausholt. Was jetzt, wie gesagt, das ist jetzt persönlicher Geschmack. Also mir gefällt dieses Artwork in Schwarz-Weiß fast noch besser, weil es manchmal auch Details erkennen lässt, die dann in der Kolorierung etwas verschwimmen. Auf der anderen Seite schafft man es natürlich mit Farbe auch so ein Gefühl von Wärme zu bringen, gerade wenn man halt in diesem seltsamen Gefährt vorangeht. So, insgesamt, Anfang, also das Ende quasi dieses einen Handlungsbogen, vielleicht etwas dünn, dafür ein sehr, sehr starkes Finale mit diesem One-Shot. Ein Buch, das sich unbedingt lohnt, auch anzuschauen. Wenn man Fan dieser Serie ist, wird man um dieses Buch wahrscheinlich nicht drumherum kommen. Es ist zugegebenermaßen bisher der dünnste Band. Mit 96 Seiten für 16 Euro. Vielleicht nicht so umfangreich wie der letzte. Der hatte ja immerhin 120 Seiten. Beziehungsweise dann auch der Winterwelt Classic. Wobei der natürlich auch wieder eine Idee teurer war und logischerweise mehr Umfang hatte. Aber es ist so dieser gelungene Abschluss. Und wenn man diesen Maßstab, letztes Heft in diesem Buch, dieser One-Shot, so als, ja sagen wir mal so, Vorzeichen nimmt für das, was danach kommen wird, dann bin ich gespannt, wobei ich vermute bzw. Glaube zu wissen, dass dieses letzte Heft eher so eine Nullnummer war und das, was da kommen wird, Winterworld, The Mechanic Song, glaube dann wieder ohne Wayne sein wird. Also da ist dann so diese Brücke zwischen, als Scully noch allein durch die Winterwelt zog und bis er Wayne getroffen hat, und da wird es dann wahrscheinlich auch thematisch, vermute ich einfach mal, ich kenne es selber auch noch nicht, ein wenig härter werden. Hat dann aber auch, glaube ich, also wenn ich das richtig gesehen habe, auch wieder einen erzähltechnisch etwas längeren oder größeren Umfang an der Geschichte. So, also, Winterwelt, immer noch ein Buch, das einen fasziniert, wo man merkt, der Autor hat etwas zu erzählen, wobei, wie gesagt, es am Ende ein wenig nachlässt und das Stärkste im Prinzip dieser One-Shot ist, aber trotzdem ein Buch, das ich bedenkenlos empfehlen kann. Schaut es euch einfach doch einmal selbst an. Ich werde es entsprechend verlinken im Beitrag zu diesem Podcast, und dort findet ihr auch noch die älteren Besprechungen, sprich Winterworld Classic und Winterworld 1 La Niña, wenn ihr dort nochmal reinhören wollt. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss.